Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Auch in den Ferien gibt es spezielle Folgen. Heute gibt es unsere zweite Sommerfolge und wieder geht es um die Forschung zum Weltraumwetter und den tollen Vortrag von Frau Professor Manuela Stadlober-Themmer von der Uni Graz, den sie am 5. Kepler-Teleskop-Treffen im Mai 2024 für uns gehalten hat. Zuvor gibt es aber in den Space News Neuigkeiten zur dunklen Materie und danach beantworten wir drei Fragen, die wir zum Thema Sonne bekommen haben. Gehen wir's an!
Space News!
In den Space News gibt's coole Forschung aus Kalifornien vom Caltech, vom California Institute of Technology. Und zwar von der Doktorandin Emily Sillig. Sie beschäftigt sich mit der beobachtenden Kosmologie und hier ganz speziell auch mit dunkler Materie. Dunkle Materie ist das alles, was wir an Gravitation im Universum sehen, wo wir aber keine leuchtenden Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen dazu bestimmen können. Dunkle Materie ist eine Erklärung dafür, warum sich Galaxien in Galaxienhaufen schneller bewegen, als es die sichtbare Materie eigentlich erlauben würde, oder warum sich Galaxien schneller drehen, ohne auseinandergerissen zu werden. Das alles kann man mit dunkler Materie erklären. Aber dunkle Materie verhält sich anders als sichtbare Materie. Sie wechselwirkt vor allem nicht elektromagnetisch. Emily und Nadine haben sich jetzt zwei Galaxienhaufen angesehen, die jeweils mehrere tausend Galaxien enthalten und die gerade dabei sind zu kollidieren. Besser gesagt dabei waren, denn die Galaxien sind in 3 Megaparsec Entfernung, das sind fast 10 Milliarden Lichtjahre. Und sie haben festgestellt, dass hier die dunkle Materie sich schneller bewegt als die sichtbare Materie. Wie soll man das wissen? Naja, die fallen ja nicht ganz gerade aufeinander zu. Es gibt solche Rotationszentren, solche Rotationsachsen und das Team konnte zeigen, dass eben diese Rotationsachse nicht dort liegt, wo es die sichtbare Materie vermuten lassen würde, sondern ein gutes Stück daneben. Sie konnten das aus den Geschwindigkeiten der zusammenfallenden Galaxien bestimmen. Messen kann man diese Geschwindigkeit einerseits dadurch, dass diese Galaxien, und das ist der besondere Fall, in unsere Richtung miteinander kollidieren, also in unserer Sichtlinie, so als ob man an einem Straßenrand stehen würde und sieht, wie zwei Autos aufeinander zufahren. Also nicht von der Seite, sondern quasi in Sichtlinie von hinten gesehen. Zur Bestimmung der Geschwindigkeiten hat man hier die Rotverschiebung gemessen. Wenn etwas von uns wegfliegt, dann wird das Licht nach längeren Wellenlängen rot verschoben. Wenn es auf uns zukommt, dann wird es nach kürzeren Wellenlängen, man sagt, blau verschoben. Das hat man aber nicht nur im sichtbaren Licht gemessen, sondern auch im Röntgenlicht und auf der anderen Seite im Radiolicht. Zusätzlich hat man den Sunayev-Zeldovich-Effekt verwendet. Der hat was mit der kosmischen Hintergrundstrahlung zu tun und ist eher eine Sache für eine ganz eigene Astronomie am Kepler-Folge, denn das zu erklären, wird doch einige Zeit beanspruchen. Auf jeden Fall konnte man messen, dass diese beiden Galaxien mit ihren dunklen Materieanteilen mit etwa 1000 Kilometer pro Sekunde aufeinander zurasen. Jedenfalls konnte man messen, dass die beiden Galaxienhaufen Max J0018.5 und 1626 mit etwa 1000 Kilometer pro Sekunde aufeinander zurasen. Wobei eben das Ganze nur mit der dunklen Materie auf die richtigen Werte kommt, nur mit der sichtbaren Materie würden eben diese Drehachsen nicht stimmen. Ganz spannende Forschung. Dunkle Materie ist also etwas schneller als die sichtbare. Warum kann das sein? Das muss was damit zu tun haben, dass sich sichtbare Materie ja durch ihre elektromagnetischen Wechselwirkung gegenseitig beeinflusst und abbremsen kann. Die dunkle Materie kann das nicht und saust einfach durch und aufeinander zu. Bei Galaxienhaufen stecken nur 5% der Masse in den Sternen- und Planetensystemen der Galaxienhaufen. Dreimal so viel ist im ICM, im Intercluster-Medium, einem sehr dünn verteilten Gas mit Temperaturen von 10 Millionen bis 100 Millionen Grad, das sehr fein verteilt ist, aber in Summe dreimal so viel Masse ausmacht wie alle Sterne und Planeten der Galaxien zusammengenommen. Allerdings 80% der Masse dieser Galaxienhaufen steckt in der dunklen Materie. Also wir haben viel an Gravitationswechselwirkung, viel an Schwerkraft, die wir keinen sichtbaren Massen zuordnen können, und deswegen nehmen wir dunkle Materie an. Wenn nun zwei Galaxienhaufen zusammenstoßen, stößt dieses Gas des einen Galaxienhaufens auf das Gas des anderen Galaxienhaufens und das Ganze bremst sich durch den Stoß ab. Aber die dunkle Materie, die kann nicht stoßen, und deswegen bewegt sich die schneller fort als das ICM. Und das führt zu einem Unterschied der Geschwindigkeiten von sichtbarer Materie und dunkler Materie, die nun erstmals wirklich gemessen werden konnte. Wie sieht man dieses ICM, dieses Intercluster-Medium? Das sieht man in der Röntgenstrahlung. Die dunkle Materie sieht man leider gar nicht. Die kann man nur über Berechnungen feststellen. Wieder mal eine Arbeit, wo wir ein bisschen mehr über dunkle Materie gelernt haben. So, und jetzt blicken wir wieder zum Vortrag über das Weltraumwetter.
Welcome and good morning again to my talk on space weather.
Wir haben am Ende der letzten Folge über Beobachtungen des solaren Magnetfelds an einzelnen Punkten im Sonnensystem gesprochen, durch verschiedenste Satelliten, von Sonnennähe bis hin zu einem Marsorbiter. Das sind aber jetzt nur Messungen an einzelnen Punkten. Und was ist mit dem Rest? Modelle, die durch Computer erstellt werden, sind das sehr wichtig und ein wirkliches Hot Topic, um die Beobachtungslücken zu füllen.
We basically observe the sun over a distance from image data of 30 solar radii and a bit in interplanetary space. So the rest we need to fill is basically coming from models. And with that, modeling and simulation is a very hot topic and a very big topic in solar and heliospheric physics. Because if we do not get the conditions in interplanetary space correctly, then all the propagation of these ejecta and when they arrive at Earth or if they arrive at Earth and what kind of effects they cause has a high uncertainty. So simulations are very, very big point here. These CMEs, as you see them, they leave the sun with speeds of a few million kilometers per hour, several thousand kilometers per second. We already know that these CMEs propagating, and we can always calculate in a very easy way, 150 million kilometers sun-Earth distance and a few million kilometers per hour. We can easily calculate that the strongest CMEs, they will arrive at Earth, if they are in the right direction, in less than 24 hours. So in that respect, space weather, if there is something big coming, we have a reaction time of less than 24 hours.
Solche Sonnenwinde aus Ausbrüchen können mehrere Millionen kmh haben. Jetzt sind wir 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das bedeutet, es dauert nur wenige Tage, manchmal auch nur einen Tag, bis so ein Ausbruch, wenn er jetzt die richtige Richtung hat, auf die Erde auftreffen könnte. Aber in welche Richtung gehen jetzt die Ausbrüche, die man sieht, wenn man die Sonne beobachtet mit den entsprechenden Teleskopen, mit einem Koronographen, wo die Sonnenscheibe abgedeckt ist, sodass man die äußeren Ausbrüche gut sehen kann? Geht der Ausbruch zu uns her, von uns weg oder seitlich davon? Das ist nicht so einfach festzustellen, und das ist auch immer noch etwas, was die Beobachterfraktion bei der Sonnenforschung ziemlich beschäftigt.
Just looking at the images, we do not know whether they come towards us or aside or maybe even backsided. So this is also something that is a very complicated thing to, I mean, if you have multiple satellites, you can watch and do triangulation and get the CME direction and speeds in a kind of a 3D space. But otherwise, we are relying on projected information that needs to be then kind of transferred into a 3D space.
Die allerschnellsten koronalen Massenausbrüche erreichen die Erde sogar in weniger als 24 Stunden. Dies haben also ja 4, 5, 6 Millionen Kilometer pro Sekunde drauf. Da sind jetzt gute Beobachtungsdaten wichtig, um Voraussagen machen zu können. Wenn man Betreibern von Stromnetzen, von Satelliten und so weiter eine Weltraumwetterwarnung geben möchte, die auch verlässlich ist, dass uns ein starker Sonnensturm treffen könnte, dann müssen diese Daten auch wirklich brauchbar sein. Man muss sich darauf verlassen können. Sonst sind natürlich die Auftragnehmer enttäuscht. Das kostet ja auch viel Geld und dann passiert vielleicht nichts. Oder umgekehrt, es wird gesagt, nein, ist eh nicht viel dabei und dann stürzt vielleicht ein Satellit ab. Also da ist auch noch ganz viel an Forschung nötig, um das Ganze zu verbessern. Und das ist immer noch richtig schwierig.
In all that time that is left, we need to calculate and give warnings that are reliable. Because if we tell power grid companies that they need to power down their station and nothing happens, then this is a very, a big economic damage. So those, we are in a very low version of forecasting here. So the reliability is by far, less than we would like to have. So in that respect, a lot of research needs to be done to make those kind of forecasts more accurate.
Was tritt jetzt so alles auf bei Sonnenausbrüchen? Na, erzeugt werden sie erst einmal durch eine Art von magnetischen Kurzschlüssen auf der Sonne, die dadurch auftreten, dass der Äquator der Sonne sich schneller dreht als die Polgebiete, wodurch die Magnetfelder durcheinander kommen, quasi verdreht, verdrillt werden, und dadurch funktionieren dann diese Magnetfelder wie Railguns, wie Abschussbasen für elektrische Teilchen, und die können eben dann Sonnenmaterie von der Sonne weg beschleunigen, richtig wegschießen wie Kanonen.
This reconnection process generates many phenomena. So we already spoke about CMEs. They need at least, even if they're super fast, 20 hours or so to reach Earth. Particles get accelerated also during the reconnection process on the sun already. And these particles that kind of are also related to the flares that we already spoke of, these particles can reach Earth in half an hour. They travel with a fraction of the speed of light. In that respect, these particles, they can cause radio blackouts. So it's not the truly vulnerable kind of phenomena from the sun, but still they cause already some effects. And in that respect, the SEPs, so the solar energetic particles, they are also part of the space weather phenomena that we would like to better understand. In the combination, we hope that if we understand them better, we can already start doing a forecast if there is stormy space already starting from the sun. Again, here we have a combination of observations and simulations that we need to use to better understand all these phenomena. We already know that CMEs, whether they start from a very low height in the solar atmosphere or higher up from the solar atmosphere, they give different effects. They are less powerful when they start higher up, and they are basically giving us kind of mild storms in comparison to those that start lower up. And only simulations give us more information on why events occur lower down in the atmosphere or why certain events occur high up in the atmosphere. And again, running those simulations in a forecasting perspective could give us a very early kind of estimate if we have strong or weak geomagnetic effects. All that processes are strongly coupled to the energy emission to the flares. What we also know is that hard X-rays, so high, so the high energetic part of emissions in the X-ray regime, they are very much related to CME acceleration, and the soft X-ray emission to the speed of a CME. And I told you before that we usually have, we have projected the images. They give us a projected view on the speed. And knowing the flare emission, how the profile behaves, we can get an estimate how fast the CME will get. So a combination of observing the surface of the sun, simulations and images, we can get even as soon as a flare is happening, before even the CME occurs, is giving us early warnings, and from which we basically get an estimate on how strong these effects might be.
So, was erzeugt das alles? Erst einmal diese koronalen Massenauswürfe, die hinausgeschossen werden. Und dann gibt's auch noch SEP. Also SEP klingt jetzt sehr österreichisch, aber nicht SEP Akkajosef, sondern SEP, Solar Energetic Particles, also energetische Sonnenteilchen, wenn man es jetzt einfach übersetzt ins Deutsche. Und die entstehen ähnlich wie die Teilchen, die den Sonnenwind erzeugen, und die entstehen jetzt ähnlich wie die Teilchen der Erdionosphäre, also der geladenen Teilchen rund um die Erde, die ja die Polarlichter erzeugen. Die werden indirekt durch die Sonnenstürme dazu gebracht, Richtung Boden herunter zu beschleunigen. und die werden sehr, sehr schnell. Und so ist es auch bei der Sonne. Diese SEPs erreichen Geschwindigkeiten von bis zu einigen Prozent der Lichtgeschwindigkeit und die können die Erde in, ja, einer halben Stunde durchaus erreichen. Wenn man die auf Aufnahmen von den Weltraumteleskopen sieht, nach so einem Ausbruch, dann sieht das aus wie so ein Schneegestöber. Also wenn ihr vielleicht schon einmal Bilder gesehen habt, auf YouTube zum Beispiel, da gibt es solche Aufnahmen, wenn so ein großer Ausbruch auf der Sonne stattfindet, dann ist etwas später am Bild so ein richtiges Schneegestöber zu sehen und das sind die SEPs. Die hochenergetischen Sonnenteilchen, die so extrem schnell sind.
We see how the CME actually evolves here. A shockwave evolves and after 2 hours later, we already have SEPs. So this snowstorm in the CCD camera, where actually already particles hit the CCD camera because of their high speed. So fractions of a speed of light that we already. You see the cascade of actions that are happening and knowing about the physics and how these things behave, we can also do modeling.
Es gibt natürlich auch die Sachen, die jetzt wirklich nicht von der Sonne wegkommen, sondern wieder hier zurückfallen. Das sind die Flares. Dann gehen auch so richtige koronale Wellen durch die Sonne durch. Also die Sonne wird so richtig durchgebeutelt und das ist auch etwas, das man beachten muss. Es kommt da zu ganz eigenartigen Effekten, auch in der äußersten Atmosphäre der Sonne, der Korona. Die kann heller werden, die kann sich auch kurzzeitig verdunkeln und man muss immer noch untersuchen, was das Ganze jetzt verursacht, beziehungsweise was das Ganze alles für Folgen und für Bindungen mit den Sonnenstürmen haben könnte. Damit man das Ganze jetzt wirklich verstehen kann, was passiert auf der Sonne und darüber hinaus, braucht es Kombinationen von Beobachtung und Modellen, von Computermodellen, um diese sogenannten magnetohydrodynamischen Prozesse auf der Sonne zu verstehen. Das bedeutet, die ganzen Strömungen von Plasma auf der Sonne zu verstehen und die erzeugen Magnetfelder und deswegen nennt man das Ganze Magnetohydrodynamik. Ein ziemlich kompliziertes Ding, weil jedes Magnetfeld wieder Ströme verursachen kann und die Ströme wieder Magnetfelder haben und die wieder Ströme verursachen können und das macht die Sachen wirklich wahnsinnig kompliziert. Aber diese Kombinationen von Beobachtungen und Modellen, die versucht man immer weiter zu verbessern und das wird dann für die Vorhersagen verwendet.
Knowing the flare emission, how the profile behaves, we can get an estimate how fast the CME will get. So a combination of observing the surface of the sun, simulations and images, we can get even as soon as a flare is happening, before even the CME occurs, is giving us early warnings and from which we basically get an estimate on how strong these effects might be. We see how the CME actually evolves here. A shockwave evolves and after 2 hours later, we already have SEPs. So this snowstorm in the CCD camera, where actually already particles hit the CCD camera because of their high speed, so fractions of a speed of light that we already observe. So we see that we have the first effects at the spacecraft that is close to Earth 2.5 hours later, and the CME, so that CME arrived about 30 hours later. So you see the cascade of actions that are happening and knowing about the physics and how these things behave, we can also do modeling.
Man kann so einen Sonnenausbruch in etwas so ähnlich modellieren wie einen Gewehrschuss. Da gibt es einen Trigger, einen Treiber und eine Schockwelle. Der Trigger, das wäre der Schuss, beziehungsweise auf der Sonne der magnetische Kurzschluss, der also die Teilchen hinausschießt. Der Treiber, das wäre die Patrone, beziehungsweise bei der Sonne dieser koronale Massenausbruch, also die geladenen Teilchen selber. Und die Schockwelle, die durchgeht, diese Druckwelle, die hören wir ja als Schallwelle bei einem Schuss. Und bei der Sonne, bei so einem Sonnenausbruch, ist das dann eine magnetische Schockwelle, die durchgeht. Und die breitet sich auch mit seiner ganz speziellen Geschwindigkeit aus. Schall breitet sich ja auch mit einer speziellen Geschwindigkeit aus, in Luft mit 340 Meter pro Sekunde in etwa. Und auch so eine magnetische Schockwelle hat eine spezielle Geschwindigkeit, die Magnetosonic Speed, also die Magnetoschallgeschwindigkeit, wenn ich das jetzt wörtlich übersetze. Und die sind viel, viel schneller, als sich die geladenen Teilchen selbst bewegen.
similar as a shock wave that you can trigger by shooting a gun, for example. We need very energetic activities here. Basically, that's the driver. And here is the shock wave already from the driver that goes much faster than the sound speed. And in interplanetary space, we are also talking about sound speeds in a different way because we have magnetic fields. So the magnetosonic speed or Alfvén speed, it also drives a shockwave. So we usually use also, or we kind of adapt things that we know from Earth and in our world, as said, fluid and plasma, but also sound and aerodynamics, how that behaves. We try to adapt, always being aware that the magnetic field is altering all these processes. But still, we can, in a very simple comparison, see how shock waves propagate and having a driver, so the magnetic field, behind that.
Die geladenen Teilchen, die jetzt durch das Sonnensystem fliegen, die CMEs, die sind jetzt nicht isoliert, getrennt voneinander. Die wechselwirken auch untereinander, was noch einmal alles furchtbar kompliziert macht. Es gibt schnellere und langsamere Teilchenströme. Und die schnelleren Teilchenströme werden durch die Felder, durch die Magnetfelder der langsameren Teilchenströme komprimiert, so richtig zusammengepresst. Und es bilden sich SIRs, also SIR geschrieben, Stream Interface Regions, also komprimierte Ströme an Teilchen. Und jeweils vor und hinter einem solchen SIA befindet sich eine Shockfront, eine Forward Shockfront und eine Reverse Shockfront. Und alles das muss man mit berücksichtigen und mit beachten, um diese ganze Dynamik verstehen zu können.
That's the interplanetary propagation of the CMEs. So we see how these CMEs with their magnetic fields, how they interact with the interplanetary magnetic field. They can erode, so that means they shrink. They can even gain magnetic field. In that respect, they enhance. And with that, they change their magnetic properties. They change the mass, the densities, and all that kind of changes also the propagation behavior. So that's what I told earlier. We need to know how the interaction between the solar wind, the ambient wind, or the ambient environment in which the CME propagates, how that reacts with the CME. And at solar maximum, as you have seen in this animation or in this movie of images, we see that due to the high number of CMEs, we have a lot of CMEs ongoing and they even interact with each other. So that produces, again, very complex situations and all that, especially during maximum of a solar cycle in which we are now, is kind of increasing the uncertainty of our forecasts and of our models. The corona hosts, they are fast winds, and the slow winds, they compress each other. And in that respect, these compression zones, they are giving us also a lot of interaction with the CMEs. It's, again, similar to the situation, a boat on a river. If we have a bit higher streams on the river, or maybe even, you know, little pebbles or stones that are in the river and that give us vortices or disturbances in the flow itself, the boat might, you know, shake a little bit. In a similar way, also the CME gets disturbed, the front starts to warp, and we see that that CMEs that's, or mass ejections that propagate in this disturbed solar wind, they are really hard to forecast and they are not well understood yet. So our models need to be improved a lot. And to do that, we need to understand the physics underlying these processes.
Wir haben ja schon gesagt, dass diese Sonnenausbrüche, wenn sie die Erde treffen, auch elektrische Ströme im Erdkörper erzeugen können. Und wenn diese CIRs, so heißen die, und diese koronalen Massenausbrüche miteinander wechselwirken, können sogenannte Ringladungen in niederen Breiten um die Erde auftreten. Niedere Breiten bedeutet also in der Nähe vom Äquator, also viel weiter südlich als da, wo wir üblicherweise Polarlichter zum Beispiel sehen können. Und das bedeutet auch, diese Ringladungen, die können wirklich sowas wie Polarlichter weit im Süden herunter verursachen. Die sind dann meistens rot und diese weit südlich auftretenden roten Polarlichter, Polarlichtbögen, die kommen eben durch diese Ringladungen, die durch diese Wechselwirkungen zwischen diesen Strömen im Erdkörper und den äußeren Teilchen auftreten. Also da gibt es ganz, ganz viel verschiedene Dinge, wo auch die Geologen und die Astronomen zusammenarbeiten müssen. Es können sich auch infolge dieser SIRs magnetische Jets in der Erdatmosphäre bilden. Das sind also so richtige Ströme, die nach unten fließen, die in Richtung Erdboden gehen und die dort wiederum Polarlichter und so weiter erzeugen können. Also aktuelle interdisziplinäre Forschung zwischen Sonnenphysikern und den Erdmagnetosphärenforschern ist etwas, das momentan ganz, ganz eine wichtige Sache ist.
Finally, when these SIMIs, they come to Earth, they have a lot of effects again here. The reconnection process, as said, is one of the fundamental processes that gives cause to a lot of effects. So they are able to open if the BZ component is oppositely, or if we have a oppositely directed magnetic field. They compress our magnetic fields at Earth. They can create substorms, which ejecta in the tail of the Earth. They disrupt the ionosphere. So we have ionization, enhanced ionization, the ionosphere, and the effect communication and navigation. They kind of increase the neutral density in the thermosphere, which gives an increased satellite resistance or a drag force. And we have the ground-induced currents. We also know that different structures of the SIMI, is it the shock that we observe or the driver itself, the magnetic structure, they have different effects when arriving at Earth. And also here, forecasting the effects depends on how strong each structure is. Is the shock very strong or is the driver very strong? And those things need to be understood as well. In addition to the SIMIs, also these CRs or the solar wind structures, the compression zones themselves, they may also drive not very strong, but also weak geomagnetic storms. And in that respect, these compression zones or high density zones, they can also enhance the ring current in our Earth. And the ring current enhancement, that's actually the component that gives us these diffuse reddish aurora lights that we observe also in low latitudes. As some of you might have seen, November last year, there was this red aurora lights, which are called stable red arcs, and they mainly come from these ring currents. And these low latitude effects, they are a combination of high density zones, CRs and SIMIs that are very strong, that kind of propagate together and kind of interact with Earth. And you already see that this complexity is enhanced when we have high solar activity that gives a lot of phenomena at the same time. So it's hard to disentangle those.
Noch etwas, diese Effekte der Sonnenstürme können eine beträchtliche Ausdehnung in der sogenannten Thermosphäre, das ist so der Bereich der Atmosphäre, wo zum Beispiel die niedrig fliegenden Satelliten unterwegs sind und auch die ISS unterwegs ist, die kann sich durch diese Sonnenstürme ausdehnen. Und das bedeutet aber, dass diese Atmosphäre jetzt stärker in die Satellitenbahnen hineinreicht und die Satelliten kollidieren mit mehr Teilchen, mit mehr Atmosphäre und werden dadurch gebremst. Da gibt es einen Dragdown. Im Extremfall hat ein Sonnensturm im Februar 2022 sogar 40 Starlink-Satelliten zum Absturz gebracht durch so einen ähnlichen Effekt, oder das war ein Teil des Effekts, und man nennt das sogar das Starlink-Event.
Satellite orbits is also a very interdisciplinary research that we are doing together with the Technical University of Graz, because these are the experts on satellite orbits. And they know when the neutral density, so that's the density measured in the thermosphere of Earth, and this is basically the magnetic field of the solar wind that we have from the in-situ measurements at the L1 point, so our stable Lagrange point ahead of Earth. And we see that when the BZ component goes down, so we have a very strong oriented magnetic field with respect to the Earth magnetic field, the thermospheric density, with a little bit of a delay, but it increases very strongly. And exactly that increase gives us an enhanced drag of the satellites. So that means the satellites that fly in a certain height with a certain speed to keep that height experience resistance. And in that respect, they might lose speed. And when they lose speed, they lose their orbit. There were in February 22, the so-called Starlink event, if you heard of that, satellites were lost. They might have also had some malfunction of the satellite themselves, but there was a geomagnetic storm that might have contributed to the loss of the satellites, and with that, a lot of economic damage. So also an assessment on how strong these effects in the thermosphere for satellites will be at certain heights is needed in our modern society.
Das Weltraumwetter ist auch etwas sehr Entscheidendes für die Raumfahrt, weil natürlich auftreffende Sonnenstürme nicht nur eine Gefahr für unsere Technik, sondern auch eine für Astronauten im Erdorbit oder auf dem Weg zum Mond oder Mars auch darstellen. Deswegen gibt es zum Beispiel das ESA Space Safety Programm, also ESA Raumsicherheitsprogramm. Und die Daten dieses Space Safety Programms sind sogar öffentlich erhältlich. Man kann sich dort registrieren, wenn man Interesse daran hat, an die Daten zu kommen. Und eine Wettervorhersage über das Ionosphärenwetter bekommen und praktisch in Echtzeit. Die Website verlinke ich in den Shownotes. Sie ist SWE, SSA, ESA INT, Ionospheric Weather und die Universität von Graz bzw. in Zusammenarbeit der Uni Graz mit der TU Graz wurde SODA entwickelt, das Satellite Orbit Decay. Das ist ein Prognoseprogramm, das den Höhenverlust von Satelliten in bestimmten Höhen aufgrund von Sonnenwinden vorhersagen möchte. Und zwar funktioniert das so, dass man Daten verwendet an diesem Lagrange-Punkt 1, also von einem Instrument, das sich so in 1,5 Millionen Kilometer von der Erde Richtung Sonne befindet. Und das misst vor allem eine bestimmte Komponente des interplanetaren Magnetfelds, die BZ-Komponente. Und zwischen dem minimalen BZ-Wert am Lagrange-Punkt 1 und dem maximalen Höhenverlust eines Satelliten liegen circa 15 bis 20 Stunden, die für die Berechnung des Höhenverlusts der Satelliten verwendet werden können.
What you see here is a tool that we have developed together with the Technical University of Graz that is or can be used to forecast by about 20 hours how strong the BZ component of the solar wind, so this as said, the Holy Grail, if strong Siamese ejecta come with very strong southward directed or antique or kind of oriented magnetic field in comparison to Earth magnetic field, if they arrive at Earth, we kind of calculate it in an empirical way, so with statistics, how strong the neutral density enhancement would be and what the effect on the satellite orbit would be. And we're talking here about meters. So that's 20 meters would be a severe event and 35 meters would be an extreme event. So that would be the loss in the height, which is not too much. But if the satellite loses that height and has no thrusters to be kind of lifted upwards again, it experiences even more drag and then starts to deorbit. And that leads to the loss of the satellite. So the Starlink event is something that we forecasted as a moderate to strong event. We also see here that the BZ component was quite low. And the tool basically can or could have been, if you launch your satellites and kind of assess the conditions via those tools, you can basically give a head warning. And especially for launches of these low orbit satellites, one could have said that there are geomagnetic effects that we expect in the coming hours, so you should maybe delay your rocket launch. But again, we need to be reliable in those forecasts because I'm not sure if Elon Musk would say, yes, I leave my rocket down because of some forecast that might happen with a percentage that is very low. So we need to have more research and more insights in all these processes to better understand them and to make more reliable forecasts with higher uncertainties.
Wie weit sind wir jetzt in der Weltraumwettervorhersage? Bei den Vorgängen an sich zwar gut, aber beim Zeitpunkt ist man derzeit so im Schnitt um etwa 2 Tage daneben. Das heißt, das ist noch kein Produkt, das man irgendwie Leuten anbieten kann, die wirklich valide Daten brauchen über das Weltraumwetter für ihre Satelliten, für die elektrischen Anlagen, für die Raumfahrt. Das heißt, wieder einmal, wir brauchen mehr Forschung.
In a similar way as this SODA tool, we also developed the empirical solar wind forecasting. So that's now a pure heliospheric physics and solar physics service where we find or we derive the relation between the area of these dark regions where the high-speed streams come out and the speed when they arrive at Earth. And in that respect, we can even give the geomagnetic effects, or at least we try to forecast these geomagnetic effects coming only from these high-speed streams. And you see here, that's the disturbance time index measured by Kyoto. Minus 150 is already something of a moderate to strong geomagnetic effect. And we see that only coming from the high-speed stream, we would have, so this magenta line is our forecast, expected some geomagnetic effect. But you see that we are off by 2 days. And when you would like to sell this to a company that relies on space weather forecasts, a two-day off forecast is not, you cannot sell that. So we are not there yet. We are doing baby steps in improving our forecasts and to become also more reliable in these things. So again, more research is needed before we are able to kind of give that a more profound basis.
Wir sind gerade jetzt Mitte 2024 ziemlich sicher im Maximum des aktuellen Sonnenzyklus. Wird jetzt alles schlichter, ruhiger, braver? Naja, gerade in der zweiten Hälfte des Sonnenzyklus sind eigentlich immer die stärksten Ausbrüche zu erwarten. Das heißt, einerseits die Chancen, dass wir schöne Polarlicht-Events noch einmal sehen können, ist nicht so schlecht. Andererseits, bei allem, was Raumfahrt und Satellitentechnik, aber auch elektrische Technik auf der Erde betrifft, sollte man das Weltraumwetter im Auge behalten. Also Sonnenforschung ist höchst aktuell.
The maximum of the current solar cycle is on. So we are in the middle of it. We had a red arc aurora in 2022 and 23 over southern Europe. We have basically predictions that say that we are in the second half of the maximum phase already. We are kind of still having 1 or 2 more years of very complex phenomena that will arrive at Earth, and a lot of sunspot numbers, of course, the sources of these phenomena. And then a few more years in the declining phase of the cycle, where we basically also observe sometimes very strong events, because the entire energy, the magnetic field energy, is then kind of focused or concentrated in a few sunspots. And they are basically then enabling or giving more energy to single events, but then very strong events. So usually during the maximum phase, we have a lot of sunspot regions, active regions, where the energy is basically released all the time. So that means we have numerous events that interact with each other, that make very complex structures in space, and with that are very hard to forecast. And usually in the declining phase of a cycle, we have more isolated events, but also very strong events, because the energy might, so the magnetic energy that is built up is concentrated in maybe 1 or 2 sunspots that are can be really huge, and then give rise to very energetic CMEs. And in that respect, we need to monitor basically the maximum phases of a cycle, as well as the declining phases of a cycle, for strong space weather effects. We also know that in the maximum phase, the predictions of the models, they have most uncertainties. And only if we understand better the physical relations between all these processes, we can improve our models. And with that also improve the performance of the forecast or the predictions itself. And as said, this is the R2O, so research to operation. We have certain relations. We give forecasts or warnings, and we then observe how well we are doing. And based on that, when we fail, only when we fail, we know what we are doing wrong, or at least we sit down again and try to improve things and find out more about the physics. And also, that means operational to research is something important. So the feedback from the performance of the models and of the forecasts and how that relates back to our research.
Und man kann dazu auch was studieren. Nicht zuletzt in Graz kann man sich sehr konkret in diese Richtung einarbeiten, etwas studieren und auch forschen. An der Universität Graz, an der Technischen Uni Graz. Es gibt auch noch Johanneum Research in Graz, das eine Weltraumabteilung hat, und natürlich der IWF, das Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das Weltraumwetter ist ja nicht nur wichtig für Betreiber von Kraftwerken und für unsere Satellitenflotten, sondern spielt ja auch eine große Rolle in der Raumfahrt. Niemand möchte, dass Astronauten von einem schweren Sonnensturm getroffen werden. Und nicht zuletzt können wir auch über Exoplanetensysteme und die Wechselwirkungen zwischen den Atmosphären der Planeten und ihrer Sterne dabei lernen.
If you're interested in that, physics in Graz is a very interdisciplinary research area. I mean, Graz itself, we have the Space Research Institute, we have the Technical University of Graz, your NEOM research, especially in Graz, we have a very nice landscape of space weather kind of research that is done. We also have the Space Weather Office in Graz that is doing forecasting. They are really the weather frogs of space. And to study that in the NAVI compound of TU Graz and Uni Graz, we can offer a lot of interdisciplinary studies as well, together with interdisciplinary research. Because if you would like to understand space weather and with that the Sun, Earth, planet system as a whole, also for the future, NASA would like to send people to Moon and further on to Mars. So it's not only Earth that we need to understand the processes and the effects of high solar activity, but also for other planets. And there is also research on stellar planets, how they interact, not in terms of effects on humans, but effects on how a planet could evolve in terms of atmospheres, so exoplanet studies. It's also we learn from our solar system and then adapt the knowledge to exoplanets and stellar planet systems. So in that respect, I'll leave you with that slide here. And yeah, hope you found it interesting and maybe not, hopefully not too complicated. But you can always continue in a study of physics and try to understand those things better and help us in improving our models better. Thank you.
Das war der wirklich spannende Vortrag zum Weltraumwetter am 5. KTT. Wir haben zum Thema der Sonne auch viele Fragen bekommen. Legen wir jetzt einfach einmal los mit WAF. Wir beantworten Fragen. Ingo und David haben sich jeweils eine Frage genau unter die Lupe genommen und gemeinsam versuchen wir, eine spezielle Frage aus dem Kurs zu beantworten, auf die Lukas gekommen ist.
Hallo, ich hätte eine Frage an den Astrokurs. Steht der Mittelpunkt der Sonne still oder bewegt er sich auch?
Also ja, und zwar auch aus mehreren Ansichten, weil der Mittelpunkt der Sonne ist, kann man unterschiedlich definieren. Ist es wie der Mittelpunkt von einer Kugel, das heißt von der Oberfläche jeweils gleich weit entfernt, oder ist es der Gravitationsmittelpunkt, also dort, wo die Gravitation dann schon wieder null ist? So oder so, die Sonne ist ja nicht wie die Erde ein fester Körper, sondern aus Plasma. Das verhält sich wie eine Flüssigkeit oder ein Gas, so ein bisschen. Das heißt, sie wabert die ganze Zeit und verändert leicht ihre Form, womit auch der Mittelpunkt die ganze Zeit im Zentrum der Sonne herumwandert. Ebenfalls aber bewegt sich der Mittelpunkt der Sonne, weil sich die Sonne im Sonnensystem bewegt. Es heißt ja immer, die Sonne ist der Mittelpunkt vom Sonnensystem. Aber eigentlich ist der Mittelpunkt der Gravitationsmittelpunkt. Das heißt, alle Himmelskörper, die im Sonnensystem, bewegen sich um den gemeinsamen Gravitationsmittelpunkt, auch die Sonne. Dieser Gravitationsmittelpunkt liegt aber in der meistens innerhalb der Sonne und somit wird meistens die Sonne als Mittelpunkt des Sonnensystems definiert.
Hallo, ich bin die Lara und ich hätte eine Frage. Was würde passieren, wenn die Sonne zu nah an die Erde kommt?
Liebe Lara, also wenn die Sonne zu nah an der Erde kommt, würde erstmal zuerst die Umlaufbahn sich verändern, zum Beispiel bei dem Merkur, wo die Umlaufbahn verändert ist und dadurch wird ein Jahr kürzer, zum Beispiel bei dem Merkur dauert ein Jahr nur 88 Tage, also viel kürzer als bei uns auf der Erde.
Wenn wir so dort wären, wo jetzt der Merkur ist, die Sonne um das näher wäre, dann würde auch bei uns das Jahr nur mehr 88 Tage dauern.
Genau, und wir würden das nicht spüren, weil wir da, wenn die Erde zu nah an der Sonne wäre, da werden wir leider nicht überleben, weil die erstmals wird die Erde auch so heiß wie der Merkur sein und das Wasser auf der Erde wird dann verdampfen, weil die Temperatur zu hoch ist und es kommt zu einem großen Atmosphäreverlust und die UV-Strahlung wird auch dadurch viel stärker und weil die Ozonschicht komplett weg wäre.
Also uns würden alle Meere wirklich wegkochen? Dann würde unsere Atmosphäre in den Weltraum abhauen und dann bekommen wir auch noch einen Sonnenbrand. Ich will nicht zu nah zur Sonne.
Und wenn wir weiter noch näher zu der Sonne wären, dann würde zuerst der Gestein schmelzen und dann später noch verdampfen und dann anschließend wären wir ein Teil zu der Sonne.
Ich habe noch eine Frage, weil es in einem Buch vorgekommen ist, das ich gelesen habe. In einigen Milliarden Jahren wird hier die Sonne zu einem roten Riesen werden. Das heißt, sie wird im Himmel rot und größer erscheinen, als sie es jetzt tut. Wird dadurch die Erde kälter oder wärmer? Weil die Sonne wird hier größer, andererseits wird sie aber auch zumindest an der Oberfläche kälter werden.
Ja, das ist eine interessante Frage. Da müssen wir uns das einmal durchüberlegen, wie sich da die Temperatur und der Abstand zueinander verhalten. Also so viel wir wissen, wird die Sonne wahrscheinlich ihren 100-fachen Durchmesser kriegen. Und wir sind ungefähr 100 Sonnendurchmesser von der Sonne weg. Das heißt, die äußerste Schicht der Sonne, die dann so, was weiß ich, 3000 Grad haben wird, 2500, 3000 Grad, haben wir mehr oder weniger vor der Nase. Oder wir sind sogar, wie die Gerrit vorhin erwähnt hat, innerhalb der Sonne, also schon in diesen äußeren Gasschichten drinnen. Das heißt, ich tippe mal auf heißer. Man kann so noch überlegen, wie das mit Abstand und Temperatur ist. Die Temperatur, die wir abkriegen, sinkt mit dem Quadrat der Entfernung. Also wenn wir nur mehr die halbe Temperatur haben, aber die Sonne 10-mal so nahe ist, also der Teil der Sonne, der auf uns strahlt, würde ich einmal auf heißer tippen. Allerdings ist es so, dass wir zu dem Zeitpunkt ohnehin schon durchgeheizt sind. Es geht leider Gottes nicht gut, dass wir diese 5 Milliarden Jahre bis zum Aufblühen der Sonne überhaupt überleben können. Es dauert so zwischen einer halben Milliarde und einer Milliarde Jahre, bis die Temperatur der Sonne in ihrem Hauptreihendasein eigentlich schon so weit gestiegen ist, dass wir Jahresmitteltemperaturen von über 100 Grad haben. Und dann ist es vorbei. Wir haben schon quasi ein Ablaufdatum, das viel, viel früher beginnt, als die Sonne zum roten Riesen wird. Das hängt damit zusammen, dass so ein Stern im Laufe der Zeit langsam, aber doch immer heißer wird. Das bedeutet für uns auf der Erde, dass wir in so etwa einer Milliarden Jahre über 100 Grad Celsius auf der Erde haben werden. Das heißt, unsere Meere, unser Wasser kocht uns einfach weg und verschwindet in den Weltraum. Das waren jetzt die Fragen, die wir uns für diese Folge vorgenommen haben. Nächstes Mal wird es überhaupt nur um eure Fragen gehen. Wir haben da einiges zum Sonnensystem zusammengesammelt, das wir in 2 Wochen beantworten werden. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns auch im Sommer zuhört und wenn es euch gefällt, erzählt anderen davon, die sich auch für Astronomie interessieren. Schreibt uns einen freundlichen Kommentar dort, wo es möglich ist und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Weiteres Material zu den Themen dieser Folge findet ihr wie immer auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Und Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com. Und neuerdings sind wir auch auf YouTube zu finden. Sucht einfach Astronomie am Kepler und ihr könnt auch dort alle Folgen sehen und zu unseren Folgen kommentieren. Bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler!